Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes, 1. Könige 12, Vers 25 bis 33. 1. Könige 12, Vers 25 bis 33. Jerobeam aber baute Sichem auf, dem Bergland Ephraim, aus und wohnte darin. Und er zog von dort und baute Phnuel. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf, und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde. Und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Er machte auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an, am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. Ebenso machte er es in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten, die er eingesetzt hatte. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag des 8. Monats, des Monats, den er aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete den Kindern Israels ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich habe diese Predigt über Jerobeam mit dem Titel Weichenstellung aus Angst überschrieben. Seine tragische Geschichte ist im Buch der Könige in den Kapiteln 11 bis 14 aufgezeichnet. Ich habe Ihnen den Abschnitt von der Machtübernahme Jerobeams vorgelesen. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen die ganze Geschichte Jerobeams in den Blick nehmen und dies in drei Schritten. Erstens, Jerobeam, ein begabter Widersacher. Zweitens, Jerobeam, ein pragmatischer Führer. Und drittens, Jerobeam, ein uneinsichtiger Verlierer. Die drei Lektionen, ich möchte sie vorweg schon mal sagen, lauten: Begabung ohne Gottesfurcht führt ins Abseits. Angst lässt sich gut tarnen und es ist gefährlich, geistliche Rotampeln zu überfahren. Um die Geschichte Jerobeams in den Blick nehmen zu können, muss ich kurz anknüpfen bei der Geschichte von Salomo, seinem Vorgänger. 40 Jahre zuvor hatte Salomo einen fulminanten Start in seiner Regierung hingelegt. Eigentlich war er gar nicht so fulminant, sondern Salomo war sich bewusst, dass er für diese Aufgabe komplett überfordert war und er suchte beim Herrn Hilfe. So begann seine Herrschaft. Ein großer Teil der Beschreibung der Herrschaft bestand nachher darin, dass Salomo gewaltige Bauwerke errichtete, den Tempel des Herrn in 7 Jahren baute, an seinem eigenen Haus baute er 13 Jahre. Und überhaupt die Infrastruktur, so würden wir es heute sagen, des ganzen Landes gewaltig ausbaute, den Wohlstand des Volkes auf ein nie gesehenes Niveau anhob und auch außenpolitische Stabilität schaffte. Allerdings warf diese Herrschaft Salomos, je länger sie dauerte, auch ihre Schattenseiten. Offensichtlich stieg die Abgabenlast an und das auch die wirtschaftlichen, also die wirtschaftliche Last der Bevölkerung. Zudem verhalfen die zahlreichen Bündnisse, die Salomo strategisch und diplomatisch mit seinen Nachbarn einging, auch dazu, dass er etwas Schreckliches tat, nämlich mit den Bündnissen sich auch verschwägerte und fremde Götter importierte. Und dann steht, dass Gott Salomo drei Rivalen in den Weg stellte und einer dieser Rivalen war Salomo. Salomo, Jerobeam, Entschuldigung. Und schlagen Sie doch mal Kapitel 11 auf im ersten Buch der Könige. Wollen wir mal gucken, Jerobeam, der begabte Widersacher. In Kapitel 11, Vers 26 taucht er auf der Bühne auf. Wir lesen den Kapitel 11, Vers 26. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephratiter von Zareda, ein Knecht Salomos, dessen Mutter eine Witwe Zeruha hieß, erhob die Hand gegen den König. Aus diesem kurzen Vers erfahren wir mehrere Dinge. Erstens, dass Jerobeam aus dem Stamm Ephraim stammte. Wer die Geschichte des Volkes Israels liest, weiß, dass das ein Stamm war mit Führungsanspruch. Wenn man zum Beispiel den Jakobssegen oder auch den Mosessegen im ersten Buch oder im fünften Buch Moses liest. Zweitens erfahren wir, dass er Sohn einer Witwe war. Ich mutmaße mal, dass er schon früh Verantwortung übernehmen musste und sich selber durchzuschlagen hatte. Vielleicht fehlte ihm auch eine väterliche Hand. Drittens sehen wir in Vers 28, dass Jerobeam ein tüchtiger Mann war. Das Wort, das hier gebraucht wird, wird auch für einen tüchtigen Helden im Krieg gebraucht. Er war offenbar ein Führungs- oder ein Nachwuchstalent, würden wir heute sagen. Die Führungsbegabung wurde schnell erkannt und Salomo sah, dass der junge Mann eifrig bei der Arbeit war und setzte ihn über alle Lastträger seines eigenen Stammes, der Stamme Manasse und ja, des Hauses Josefs, Manasse und Ephraim. Ja, soweit wird Jerobeam eingeführt, ein begabtes Nachwuchstalent. In den nächsten Versen erfahren wir dann, dass er eine Begegnung hatte. Wir müssen uns das vorstellen, ich mutmaße mal, er war auf dem Arbeitsweg oder auf einer Geschäftsreise. Und in Vers 29 des 11. Kapitels lesen wir, dass er zu jener Zeit, als Jerobeam aus Jerusalem wegging, da fand ihn der Prophet Achio von Silo auf dem Weg. Der Prophet begegnet ihm auf der Geschäftsreise. Eine unerwartete Begegnung. Und er macht ihm eine ganz verrückte Ankündigung. Vers 35 lesen wir: Ich will das Königreich aus der Hand seines Sohnes Salomo nehmen, seines Sohnes Rehabeam nehmen und es dir, Jerobeam, geben, 10 Stämme. Jerobeam wird unerwartet befördert. Sie müssen sich mal vorstellen, was das heißt. Das Reich, kündigte der Prophet hier an, würde geteilt werden in 10 Stämme, die würden Jerobeam zufallen, und in 2 übrigen Stämmen, die beim Sohn Salomos bei Rehabeam bleiben würden. Nun muss man wissen, dass eigentlich die Trennung im Volk Gottes schon länger angedauert und geschwelt hat. Wer das Richterbuch aufmerksam liest, weiß, dass zum Beispiel der Stamm Ephraim stets beleidigt war, wenn er seine Führungsrolle nicht wahrnehmen konnte. Und das gab auch einen schlimmen Streit, nachzulesen im Buch der Richter. Oder auch zur Zeit von David sehen wir, dass David die ersten 7 Jahre ja über den Stamm Juda regierte und dass die übrigen Stämme erst nachher dazu stießen. Es scheint, das habe diese Trennung schon länger geschwelt und nun wird sie definitiv als Strafgericht Gottes für den Ungehorsam Salomos angekündigt. Was wird denn Jerobeam gesagt? Ganz eine unglaubliche Ankündigung in Vers 38 vom 11. Kapitel. Er sagte ihm: Es wird geschehen, wenn du nun allem gehorchst, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandelst und tust, was in meinen Augen recht ist, sodass du meine Satzungen und meine Gebote befolgst, wie es mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein, müssen wir mal hören, ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und ich will dir Israel geben. Diese Ankündigung, wenn Jerobeam gehorsam sein würde, war unglaublich. Er sagte: Ich werde dein Haus beständig machen, wie das Haus Davids. Ich werde dir zwar nicht alles geben, und auch nicht für immer, aber ich werde dich segnen und beständig machen. Was für eine unglaubliche Aussicht. Das Gleiche hatte David und Salomo auch angekündigt gehabt. Die Frage ist jetzt, wie ging Jerobeam mit dieser Ankündigung, mit dieser unglaublichen Zusage um? Ich glaube, das ist der erste Schlüsselmoment im Leben Jerobeams, der uns hier präsentiert wird. Und ich denke, dass es im Leben von uns allen solche Schlüsselmomente gibt und diese Schlüsselmomente fördern den Charakter zutage. Jerobeam zeigte keine geistliche Reaktion. Das Einzige, was wir lesen, ist ja in Vers 26, dass er die Hand gegen den König erhob. Wir wissen nicht genau, wie er das getan hat, das steht nicht, aber wir wissen einfach, dass er irgendwie rebellierte. Salomo trachtete ihn danach dann zu töten, steht in Vers 40. Salomo trachtete danach, Jerobeam zu töten. Da machte sich Jerobeam auf und floh nach Ägypten zu Sisak, dem König von Ägypten, und er blieb in Ägypten, bis Salomo starb. Jerobeam wurde zum politischen Flüchtling und er verbrachte einige Zeit bei der südlichen Regionalmacht. Und es scheint, als habe er später Amtshandlungen gemäß seinen Erfahrungen, die er in Ägypten gemacht hatte, auch vollzogen. Leider zeigte Jerobeam schon hier keine geistliche Reaktion. Man liest auch nichts davon, dass er den Willen Gottes oder das Angesicht Gottes gesucht hätte, sondern einfach, dass er ja, sich erhob und dann flüchtete. Ist denn der Geschichte wirklich so dunkel, habe ich mich gefragt. Es gibt einen Lichtblick, einen buchstäblichen Lichtblick schon in diesem Abschnitt. Und ich freue mich, uns einfach daran zu erinnern. In Vers 36 steht: Ich will seinem Stamm, dem Stamm Juda, einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Zeit von mir eine Leuchte hat in der Stadt Jerusalem, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dorthin zu setzen. Es ist ja immer die Gefahr bei solchen Geschichten, dass wir mit einer sogenannten Good Guy oder Bad Guy Einstellung auf diese Geschichte blicken und sagen: Oh, der hat es nicht gut gemacht. Aber es geht eigentlich nicht um das. Das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist Gottes Heilsgeschichte. Gott kündigte bereits an, dass er eine Leuchte Davids, und das steht immer wieder in den Königsbüchern, erhalten würde. Unabhängig vom Ungehorsam der Führer des Volkes. Jerobeam war, so wie wir es in der Schweiz sagen würden, ein Ablöscher. Und manchmal, gestehen wir uns das ein, ist es unser Leben auch. Und umso heller scheint eben diese Leuchte Davids. Ein Lichtblick schon in diesem Kapitel. Das Erste, was wir also von Jerobeam lernen, ist, dass Begabung ohne Gottes Furcht ins Abseits führen kann. Es reicht nicht aus, Führungspotenzial zu haben. Zweitens war Jerobeam ein pragmatischer Führer. Wir kommen auf den Abschnitt zu sprechen, den ich vorgelesen habe. Und ich denke, es ist der Schlüsselabschnitt für das Leben Jerobeams. Ich habe das überschrieben mit Jerobeam, ein pragmatischer Führer. Ich bin sehr allergisch auf das Wort pragmatisch. Und zwar, weil ich es so viel in meinem Geschäftsleben von Führungskräften höre. Wir sind jetzt eben pragmatisch. Und das heißt mit anderen Worten, die Ziele können sich jederzeit ändern, die Ethik auch in Klammern. Und wir tun eben gerade das, was im Moment wieder neues Ziel ist. Das ist pragmatisch. Und ich hatte es hier auch so eingesetzt. Die Frage ist, wie hat sich Jerobeam in seinem neuen Amt installiert? Wir sehen, dass er zunächst das tat, was wohl jeder Herrscher am Anfang seiner Herrschaft tut. Er baute sich nämlich einen eigenen Regierungssitz in Kapitel 12, Vers 25. Und noch einen zweiten Ort baute er aus. Übrigens war das der Ort Phnuel, wahrscheinlich wo der Ort, an dem Jakob mit Gott gerungen hatte damals. Was hätte er denn tun können, Jerobeam? Am Anfang seiner Regierung. Ja, zum Beispiel so wie sein Vorgänger Salomo, nämlich im Gebet Gott zu suchen. Das war eine schwierige Situation, das Volk frisch getrennt. Er hätte den Propheten fragen können, der ihn berufen hatte. Er hätte auch eine Versammlung von weisen, gottesfürchtigen Männern einberufen können. Er hat ja nachher dann Rat gesucht. Wir lesen sogar in diesen Kapiteln, und ich empfehle Ihnen mal die Kapitel 11 bis 14 dann ganz zu lesen diese Woche, dass in den nächsten Monaten ganz viele gottesfürchtige Männer das Zehnstämmereich verließen, dass er einen Abfluss von weisen Männern hatte. Die hätte er eigentlich zusammenrufen können in seinem Reich. Vielleicht hätte er auch trauern können über die Trennung, aber das alles ist nicht passiert, sondern es steht das ganz Entscheidende in Vers 26. Jerobeam aber dachte in seinem eigenen Herzen. Und in Vers 33 nochmals. Er hatte etwas in seinem eigenen Herzen erdacht. Das ist die zweite Schlüsselstelle. Wissen Sie was? Es war etwas in ihm drin, was ich genauso von mir auch kenne. Die bare, nackte Angst. Ich glaube, dass die ganze Geschichte, die Wendestelle der Geschichte sich im Winkel des eigenen Herzens vollzogen hat. Jerobeam hat, wir haben das sogar hier in Vers 27 ausgeführt, Selbstgespräche geführt, so wie wir es auch von uns kennen in solch kritischen Situationen. Er hatte Angst. Das Problem war, dass es ein Selbstgespräch blieb und nicht ein Gespräch war, so wie es beispielsweise David machte mit seinem Gott. Er handelte aus der Angst heraus. Und das Unglaubliche ist ja, dass die Prognose, die er machte in Vers 27, der Verheißung Gottes entgegenstand, die an ihn ergangen war. Er war gefangen in seiner eigenen Angst und in seinen eigenen Gedanken. Und das lässt doch die Frage aufkommen, was machen denn wir, wenn wir in Schlüsselstellen Angst haben. Und ich möchte gerne einen kurzen Moment stille stehen und einige Schritte bedenken. Vielleicht kennen Sie das, innere Ängste. Ich kenne sie sehr wohl. David Paulison, ein Seelsorger, schreibt Folgendes zum Thema Angst. Er nennt das einen Spielplan, wenn die Angst aufsteigt. Und er sagt, das erste Wichtige ist, das zu benennen, was mich bedrückt. Was ist es, was mich bedrückt? Das zweite, was er sagt, ist, identifiziere, wie die Angst zum Ausdruck kommt. Gehe den Anzeichen nach. Wie zeigt sich die Angst in meinem Leben? Ich weiß es von mir sehr wohl. Ich erwache nachts und bin gepeinigt von Dingen, von denen ich dachte während des Tages, dass darüber komme ich locker hinweg. Identifiziere, wie die Angst zum Ausdruck kommt. Geh den Anzeichen nach. Stelle dich ihnen. Und das dritte ist, frage dich, warum bin ich ängstlich? Jede Beunruhigung hat ihre eigene innere Logik, sagt David Paulison sehr gut. Das ist der erste Teil. sich den Stellen, den Anzeichen nachgehen und auch fragen, warum bin ich ängstlich? Und dann kommt der zweite Teil, sagt David Paulison, da ist mir sehr kostbar geworden. Wenn ich erwache und in meinen Ängsten daliege, kommt der Moment, wo ich sage, ich möchte mich gern an die Verheißungen Gottes erinnern. Und David Paulison sagt, welchen Grund, besseren Grund gibt dir Jesus, dich nicht zu sorgen? Welche Verheißungen gibt er dir? Nimm eine heraus und nimm sie dir in einem solchen Moment zu Herzen. Geh zu deinem himmlischen Vater und sprich mit ihm darüber. Und er sagt das so schön, er kümmert sich auch um das, was dich belastet. Es können deine Freunde sein, deine Gesundheit, dein Geld, deine Kinder, egal was es ist. Es ist ungemein tröstlich, sich die Verheißungen Gottes in Erinnerung zu rufen und auch zu meinem himmlischen Vater zu gehen und zu wissen, dass er sich darum sorgt. Und der letzte Schritt, den ich auch als unheimlich befreiend erlebt habe, ist, löse dich von dir selbst, weil das ist ja, was Angst ausmacht, dass man sich nur noch um sich selber dreht. Und das gefällt dem Teufel sehr gut, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen. Löse dich von dir selbst und wende dich jemand anderem zu. David Paulison sagt, tue und sage etwas Erbauendes. Kümmere dich um eine andere Person. Begegne einem anderen Bedürfnis. Und er sagt, im dunkelsten Loch und in der schwierigsten Zeit gibt es immer etwas Richtiges zu tun an einem anderen. Und wir wissen selber, das können wir nicht, das kann ich nicht aus der eigenen Kraft. Vor allem nicht nach einer Nacht, in der ich sehr schlecht geschlafen habe. Aber wir haben die Zusage Gottes, dass er mit uns ist und dass er uns durch seinen Heiligen Geist auch hilft, durch das neue Leben, das in uns ist, auch anders mit der Angst umzugehen. Sehr hilfreich für mich, was David Paulison hier sagt. Jerobeam hat es leider anders gemacht. Und er ist in seiner Angst gefangen geblieben. Und was machte er dann? In Vers 28 lesen wir, dass er zwei goldene Kälber machte, nachdem er eine Ratsversammlung einberufen hatte. Merken wir, die Ratsversammlung hat er erst einberufen, nachdem er den Entschluss schon gefasst hatte. Dummerweise. Und dann kamen diese zwei goldenen Kälber als Resultat heraus. Und auch noch einige andere Dinge. Er machte Höhenheiligtum, weihte Priester, die nicht aus Levi waren. Er ordnete ein Fest an, das einen Monat später als das Laubhüttenfest war. Also er installierte einen ganzen Pseudo-Gottesdienst. Und er ihm gelang es, weil er hatte ja Führungstalent, das gut zu verkaufen. Merken wir, was er in Vers 28 sagt. Es wird einfach zu viel für euch, so weit zu reisen bis nach Jerusalem. Was innerlich Angst war, konnte man gut tarnen. Er konnte es wunderbar verkaufen. Es ging nicht mehr um seine Angst, sondern es ging darum, dass er doch dem armen Volk nicht eine so lange Reise zugestehen wollte. Ja, so sind wir Menschen. Wir schaffen es gut, unsere Ängste zu tarnen und es anders zu verkaufen. Merken Sie auch, wie er sich sehr eng an den Gottesdienst im Zweistämmereich angelehnt hat. Die Nationalgeschichte, die wird am Leben erhalten. Er sagt, das sind deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Oh, an dem rührt sich nichts, dass Gott aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Er platziert diese Kälber an strategisch wichtigen Orten im Norden und im Süden. Er weiht Ersatzpriester. Er installiert ein Ersatzfest. Und wir merken, dass die wirklich gefährlichen Dinge, eben denen, die echt sind, gar nicht so unähnlich sind. Das ist ja genau das, was verführerisch ist. Und ich habe mich dann gefragt, woran hätte das Volk Gottes erkannt, dass etwas schief lief? Und wir können sagen, nur am Gesetz. Das heißt nur, eben am Gesetz. Offenbar haben einige gottesfürchtige Menschen das erkannt und sind dann zu Rehabeam ins Südreich übergelaufen, weil sie gemerkt haben, da läuft etwas falsch. Sie haben sich dann getrennt. Sehr interessant zu lesen. Ich glaube, es ist im zweiten Buch der Chronik, in der Parallelgeschichte kann man das nachlesen. Ja, und merken Sie diesen Entschluss, den Jerobeam in seiner Angst gefasst hatte, der hatte Folgen Einerseits für Israel steht in Vers 30, dass es Israel zur Sünde wurde. Und es hatte auch über das Leben Jerobeams hinaus Konsequenzen. Das, was er da installiert hatte, hatte auch für die nächsten Generationen Konsequenzen. Ich mache ein Beispiel. Jetzt schlagen wir mal 2. Könige 10 auf und gehen zu der Herrschaft Jehus, das einige Jahrzehnte später. Jehu hatte von Gott den Auftrag, das Haus Ahabs auszurotten. Und er hat das sehr konsequent getan. Wir lesen in 2. Könige 10, Vers 28, 2. Könige 10, Vers 28, dass Jehu den Baal aus Israel ausgetilgt hat. Und dann kommt eine Note, wie sie immer mal wieder kommt in den Büchern der Könige. Aber von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, ließ Jehu nicht, nämlich von den goldenen Kälbern von Bethel und von Dan. Was Jerobeam hier angefangen hat, und wir wissen jetzt, wo der Anknüpfungspunkt war, die Angst im eigenen Herzen und der Ungehorsam, der daraus resultierte, der hatte Folgen für viele Generationen. Ja, und was mal drin war, ließ sich nur mehr schlecht ausmerzen. Das merke ich auch oft. Was mal drin ist, das lässt sich so schwierig ausmerzen. Ich mache Ihnen ein Beispiel im Bereich der Theologie, wo mein Herz schlägt. Merke ich einfach, wenn einmal eine Theorie drin ist, die kriegt man kaum wieder raus. Das ist so wie etwas, was in einem, wenn man strickt, irgendwie drin ist. Und man kann es fast nicht mehr ausfädeln. Und so war es bei Jerobeam auch. Es ließ sich fast nicht mehr ausfädeln. Auch hier können wir wieder fragen, das ist doch sehr düster, was hier geschieht. Dass hier ein Mann den Ängsten der Gefangenschaft seines Herzens folgt und dass das nachher Auswirkungen hat für viele andere Menschen. Sünde hat immer Auswirkungen auf andere. Sünde hat immer soziale Konsequenzen. Und gleichzeitig stellt es einen wunderbaren Kontrast dar zu dem, was wir in der ersten Textlesung gelesen haben. Schlagen wir nochmals auf, Lukas 9, Vers 51. Das fand ich so tröstlich, wenn wir nämlich an die Leuchte Jerusalems denken, an den Sohn Davids, an den wahren David, an Jesus Christus, so sehen wir, dass auch er in schwierigen Schlüsselmomenten war und dass auch er, was machte er? Es steht in Kapitel 9, Vers 51, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme erfüllten, da richtete er entschlossen sein Angesicht nach Jerusalem. Auch da fand so ein Moment statt, wo er realisierte, dass der Kelch bevorstand, den er trinken sollte. Und in diesem Moment konnte er entschlossen sein Angesicht festmachen und weitergehen. Und Lukas beschreibt er dann die Reise nach Jerusalem. Es steht immer wieder zwischendurch, so auch steht noch zweimal in diesem Abschnitt, Vers 53, dass Jerusalem sein Reiseziel war, Vers 57, als sie ihre Reise fortsetzten. Wir sehen, Gott sei Dank hat der wahre Sohn Davids nicht seinen Ängsten nachgegeben, sondern er hat sein Angesicht festgemacht und ist bis zum Schluss gegangen mit allen Konsequenzen, weil er die Freude sah, die vor ihm lag, sagt Hebräer 12. Wunderschöner Kontrast vom wahren David zu Jerobeam, der in den Ängsten seines Herzens gefangen blieb. Ich bin sehr dankbar, dass mein Herr und Erlöser sein Angesicht festgesetzt hat und bis zum Ende gegangen ist. Ja, das war der zweite Punkt. Jerobeam, ein pragmatischer Führer, und die Lektion, die wir daraus lernen können, ist, dass sich Angst gut tarnen lässt. Und ich sage nochmals, es ist so tröstlich, dass wir mit dem neuen Leben, das Christus schenkt, die Möglichkeit haben, nicht im Gefängnis dieser Angst zu bleiben. Und vielleicht merken Sie an dieser Geschichte von Jerobeam, dass es fatale Konsequenzen hat, in den eigenen Ängsten zu bleiben. Und das Schöne ist, dass wenn Sie merken, dass Sie im Moment in einer solchen Angstspirale drin sind, in einer Gemeinschaft sind, einerseits des Volkes Gottes und andererseits die Möglichkeit haben, zum allmächtigen Herrn, wenn wir anrufen, in diesen Gottesdienst zu kommen, heute und morgen natürlich auch. Ja, wie ist die Geschichte Jerobeams zu Ende gegangen? Drittens, Jerobeam war ein uneinsichtiger Verlierer. Leider. Ich könnte nicht mehr alle diese ganzen Abschnitte lesen. Ich möchte noch einige Dinge herauspflücken, um das Bild abzurunden. Kapitel 13 ist ein sehr interessantes Kapitel. Wir sehen nämlich, dass dort in Kapitel 13 ein Mann Gottes, ein Prophet, zu Jerobeam geschickt wird. Kapitel 13, Vers 1. Und woher kommt dieser Mann, dieser Prophet? Er kommt nicht aus dem eigenen Land, sondern eben genau aus diesem gefürchteten Land von Juda nach Bethel. Und genau zum richtigen Zeitpunkt, es steht, als Jerobeam eben beim Altar stand, er hatte auch priesterliche Aufgaben übernommen, in falscher Anmaßung, um zu räuchern. Und der Prophet rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird dem Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden, der wird auf dir die Priester der Höhen opfern, die auf dir räuchern, man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Er machte eine Prophetie, die mehrere hundert Jahre noch, also deren Erfüllung noch Jahrhunderte bevorstand oder noch kommen würde. Und er gab auch ein Zeichen, Vers 3, und sprach: Das ist das Zeichen, dass der Herr dies geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die darauf ist, verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, da ging er auf seine Knie und sagte: Mein Gott, vergib mir meine Sünde. Nein. Da streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach: Ergreift ihn! Und da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, sodass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. Was passiert? Jerobeam war sich so sehr das Führen gewöhnt, dass er nicht einmal merkte, wie er eigentlich handelte. Er führte zwar, und das Problem war, er ließ sich selber nicht führen. Und das ist wirklich ein Problem in der Führung, wenn ich führe, ohne mich führen zu lassen. Was passiert dann? Seine Herrscherhand erlahmt. Und man müsste doch sagen, jetzt spätestens, Jerobeam, komm zur Einsicht. Siehst du nicht, was passiert mit deiner Hand? Was macht Jerobeam? Vers 6 lesen wir es. Da ergriff der König das Wort und sprach zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes und bitte für mich, dass meine Hand mir wiedergegeben werde. Da besänftigte der Mann Gottes das Angesicht des Herrn und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und sie wurde wieder wie zuvor. Was passiert hier? Ja, er macht es wie viele Menschen es leider, wie wir es oft tun. Er bittet um unmittelbare Erleichterung. Bekommt diese Erleichterung, der Arm ist wieder, die Herrscherhand ist wieder repariert und weiter geht's. Keine Einsicht. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Weiter geht's im Takt. Das Problem ist gelöst. Können wir weitermachen? Ja, leider. Die dritte Lektion lautet: Es ist gefährlich, geistliche Rotampeln zu überfahren und Gott schickt solche Rotampeln. Jerobeam hat sie nicht beachtet. Und in Vers 33 steht dann die Reaktion oder die Beschreibung, die sind sehr interessant im Buch der Könige, die Kommentare. Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg, sondern setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein. Wer Lust hatte, den weihte er und der wurde Höhenpriester. Ich höre oft, dass Menschen, wenn sie mehr wissen oder wenn sie informiert sind, um was es geht, dann würden sie ihre Wege ändern. Aber sehr oft ist es so, je besser wir manchmal wissen, desto weniger wollen wir. Da braucht es den Heiligen Geist, der uns auch den Willen gibt, etwas zu ändern. Bei Jerobeam war es leider nicht der Fall, er kehrte nicht um. Sein Problem war gelöst, er fuhr weiter. Der prophetische Dienst war nur eine Störung in seinem Tagesablauf. Und leider hatte das Konsequenzen für die eigene Familie und für Gottes Volk. In Vers 34 steht, dass dies dem Haus Jerobeams zur Sünde wurde, sodass es vernichtet und aus dem Land vertilgt werden musste. Sie erinnern sich an die Verheißung, die der Prophet da hier am Anfang machte. Wenn er gehorsam sein würde, würde er in sein Haus befestigen. Leider war es nicht der Fall. Und in Kapitel 14, Vers 9 sagt der Prophet, der alte Prophet, der Abia, zur Frau Jerobeams, die er ihm geschickt hatte: So, weil du mehr Böses getan hast als alle, die vor dir gewesen sind, weil du hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast, sodass du mich zum Zorn reizest und mich verworfen hast. Er musste Gericht über Jerobeam sprechen. Gott ist zum Zorn gereizt worden. Und es steht auch in Vers 16, dass er Israel dahingeben wird um der Sünde Jerobeams willen, die er beging und zu der er Israel verführt hatte. Nochmals, Sünden ist nie etwas. Wir denken manchmal, ja, das hat nur mit meinem persönlichen, das weiß ja niemand davon. Das hat keine weiteren Auswirkungen. Nein, das stimmt nicht. Sünde hat immer soziale Konsequenzen. Es geht immer auch um andere Leute. Im Fall Jerobeams mit seiner Verantwortung ging es um seine Familie. Sein Sohn musste sterben. Ganz hart, was hier in Kapitel 14 steht. Und es betraf auch das ganze Volk. Leider fand Jerobeam keinen Raum für Buße, auch nach klarer Gerichtsansage. Und ich hoffe und bete dafür, dass uns der Heilige Geist ein weiches Herz schenkt, dass wir eindenken können. Insofern ist die Geschichte Jerobeams eine Warnung für uns, aber auch ein Anstoß, zu dem zu flüchten, der auch in unserer Sünde uns annimmt, nicht wegen uns, sondern wegen seines Sohnes. Wir haben drei Dinge angeschaut. Erstens, Jerobeam, ein begabter Widersacher. Erste Schlüsselstelle haben wir gesehen, dass er leider keine geistliche Reaktion zeigte auf seine Ernennung. Zweitens haben wir gesehen, dass Jerobeam ein pragmatischer Führer war und gesehen, dass er dann in seinen Ängsten, an einer weichen Stelle in seinen Ängsten gefangen wurde, weil er es in seinem eigenen Herzen ließ und nicht zu Gott ging damit. Und drittens haben wir gesehen, dass er ein uneinsichtiger Verlierer war und trotzdem, dass selbst seine Herrscherhand erlahmte, einfach weitermachte. Gott sei Dank haben wir den wahren Sohn Davids, der bis zum Ende gegangen ist. Und das ist das Tröstliche und das Herrliche auch, dass wir nicht stehen bleiben müssen bei einer solchen Person oder bei uns, sondern dass wir auf ihn blicken dürfen, der uns erlöst hat und uns auch in unseren und durch unsere Ängste begegnen will. Der Herr segne sie und schenke es auch gerade denen, die im Moment in einer Angst drin sind, dass sie erlöst werden. Und wie in meinem Fall, ich den wunderbaren Zuspruch erhalte, den erhalte ich übrigens jedes Mal, wenn ich bei euch schlafe, im Zimmer steht dieser Vers auch, ist schon oft getröstet. Bezogen auf meine eigenen Schlaflosigkeit, habe ich oft dieser Vers getröstet von David im Psalm 4, Vers 9. Steht: Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Amen.